Erfolgreich trotz Denken. Radiophilosophie mit Dr. Irina Kummert und Professor Klaus-Jürgen Grün.
Hallo Klaus.
Hallo Irina, du siehst ja heute so aus, als könntest du eine ganz besondere Zuversicht ausstrahlen.
Wieder mega Übergang in unser heutiges Thema. Vielen Dank an dich. Wir sprechen heute über das Thema Zuversicht. Und ich will gerne ausnahmsweise mal damit anfangen zu erzählen, warum ich mir dieses Thema gewünscht habe.
Oh ja, das interessiert mich.
Und zwar war ich vor circa 4 Wochen in Potsdam auf einer Charity-Veranstaltung zugunsten der Glasknochenkrankheit. Und da wurden verschiedene Events versteigert, da wurden Kunstwerke versteigert. Also man konnte zum Beispiel gewinnen ein Wochenende in einem Hotel mit Abendessen oder jeden Monat einen Blumenstrauß von so einem besonderen Blumenladen oder einen Malkurs bei einer Künstlerin. Und dann hat auch ein Philosoph, der sogar recht bekannt ist, der regelmäßig für die NZZ schreibt, einen Vortrag inklusive Abendessen zum Thema Zuversicht angeboten, als Los. Und das konnte man steigern. Und das einzige Los, was an dem Abend kein einziges Gebot bekommen hat, war genau das. Wie erklärst du dir das?
Ja, also ich muss an Boxer denken. Mhm. Boxer ist ein alter, klappriger Gaul gewesen. Das Zugpferd in Animal Farm. Mhm. Das immer gesagt hat, ich werde noch härter arbeiten müssen, als die Windmühle vor Winter noch fertiggestellt werden musste. Denn dieses fette Schwein hatte die Herrschaft übernommen. Und der Kerl, der ist voller Zuversicht, dass sie es doch noch schaffen. Also da gibt es so eine Art Zuversicht. Da hat man das Gefühl, auweia, wenn es so weitergeht, da ist es zynisch, von Zuversicht zu sprechen. Deswegen kann ich mir denken, dass die Leute das als ein zynisches Angebot verstanden haben.
Ja, man hört das ja auch immer wieder von Politikern. Wir brauchen jetzt Zuversicht. Und ich frage mich, warum das so ist, dass das zwischenzeitlich auf viele Menschen wie eine Zumutung wirkt. Und deine Erklärung könnte eine mögliche sein. Es könnte aber auch sein, dass die Menschen spüren, dass es sich bei dem Appell an unsere Zuversicht um so eine Art Ablenkungsmanöver handeln könnte. Was meinst du?
Oh ja, könnte auch sein. Und natürlich gibt es schon auch eine schöne Vorstellung bei Zuversicht. Aber ich glaube, was du ansprichst, löst bei mir dieses Gefühl von einer Art zwanghaftem Optimismus aus. Man muss doch positiv denken. Man hat überhaupt nicht verstanden, dass irgendeine Art Denken Schaden anrichten kann.
Ja. Genau. Also wenn du keine lebenswerte Wohnung hast oder Angst um deine Arbeitsstelle, dann klingt, wie du vorhin schon gesagt hast, hab doch Zuversicht letztlich wie Hohn. Und vielleicht, Stichwort Ablenkungsmanöver, handelt es sich da ja auch so ein bisschen um die Verschiebung der Verantwortung auf den jeweils Einzelnen. So nach dem Motto, wenn du verzweifelt bist, dann liegt's an deinem Mindset. Das kann ja auch mal ein Thema sein, oder?
Ja, auch das sicher, ja. Richtig, die Verantwortung wird also auf die verschoben, die Konterrevolutionäre sind. Jetzt muss ich an die DDR denken, wo man den Leuten über 40 Jahre hinweg gesagt hat, ihr müsst durchhalten, ihr müsst durchhalten. Das höre ich jetzt übrigens seit ein paar Tagen aus Washington auch immer wieder. Wir müssen durchhalten, wir dürfen jetzt den Mut nicht verlieren. Ja, da wird die Verantwortung auf die delegiert, die nicht genug arbeiten. Und schon wieder muss ich an das Gaul, an den Gaulboxer denken.
Du hast mal gesagt, es sei ungerecht, einen Politiker daran zu messen, was er vor der Wahl gesagt hat. Das war, glaube ich, ein Zitat, aber ich weiß nicht mehr von wem. Was bedeutet dieser Satz?
Ja, der Müntefering hat mal gesagt, es sei ungerecht, wenn man die Politiker danach bemisst, was sie vor der Wahl gesagt haben und es nachher nicht mehr gilt. Ja, früher hat mir das nicht gefallen. Aber eigentlich finde ich das ganz nett, weil vor der Wahl ist eben nicht nach der Wahl. Und die Gesellschaft hat sich nicht wirklich darauf eingestellt, auf diese Inszenierungen einer Wahl. Wir sollten viel weniger diesen Leuten, die uns zwanghaften Optimismus verordnen wollen, glauben und dann natürlich bereit sind, mit Lügen uns alles zu versprechen, als es vielmehr gelassen hinzunehmen, dass sie genauso wenig wissen wie wir, was jetzt zu tun ist. Vielleicht kommen sie dann auf die Idee, sich mal wirklich um etwas zu kümmern, was gerade ansteht und gemacht werden muss.
Mhm. Gut, also das fällt mir noch, muss ich zugeben, fällt mir schwer. Da bin ich anscheinend noch nicht souverän genug. Wie würdest du denn Zuversicht definieren, Klaus? Und wofür brauchen wir sie? Wir haben ja eben schon gesagt, wofür wir sie nicht brauchen. Aber gibt es auch Gelegenheiten, für die wir sie brauchen?
Ja, ich habe mir das Wort ein paar Mal so eingeredet. Und dann merkte ich, dass da das Wort Sicht drin steckt. Also offenbar ist es nach vorne, die Sicht nach vorne ist frei. Es könnte so auch eine Aktivität signalisieren. Wir können jetzt losgehen, wir können marschieren, wir können fahren. Wir müssen nicht denken, dass uns jemand von links oder von rechts in die Quere kommt, den wir nicht sehen. Der Nebel ist verflogen. Und dann kommt sogar ein Wort ganz in der Ferne entgegen. Das hieß einmal Aufklärung. Da steckt ja auch das Klarwerden drin. Und da ich ja mal Chemie gelernt habe, kann ich mich sehr gut erinnern, wenn man manche Salze in einem Lösungsmittel auflöste, dann war das erst milchig und nach einer Weile wurde es wieder klar und durchsichtig.
Ja, ich habe ja auch drüber nachgedacht, wie ich denn Zuversicht definieren würde. Und mir ist eingefallen, man könnte sagen, das ist eine Entscheidung, in eine ungewisse Zukunft mit innerer Zustimmung zu gehen. Das klappt aber nicht immer. Das hängt natürlich auch davon ab, wie es mir geht. Letztlich ist, vielleicht ist Zuversicht ja nur nicht mehr als eine Methode, um mit der Spannung oder mit einem gefühlten Gap zwischen Hoffnung und Realität umzugehen. Wie gefällt dir das?
Ja, ich frage mal zurück, fühlt sich das Wort Zuversicht bei dir schön an?
Irgendwie nicht mehr.
Ach so, ja. Da kann ich mich einfühlen wieder. So geht es mir auch. Aber würdest du das als eine Art Lebensbejahung noch anerkennen?
Also grundsätzlich erkenne ich mal alles an. Also wenn irgendwer sagt, ihm hilft es, Zuversicht zu haben, zum Beispiel wenn jemand im engeren Familienkreis sehr krank ist oder so, dann würde ich das dieser Person niemals absprechen, weil das im Grunde eine Methode ist, da haben wir es wieder, die Methode, mit dieser Situation umzugehen und damit fertig zu werden. Also Anerkennung ist gar nicht mein Thema. Ich frage mich nur, wie fühlt sich das für mich selber an? Und da muss ich sagen, komme ich immer mehr in Probleme, weil ich mir eben unsicher bin, wie viel davon Ablenkungsmanöver ist und wie viel Verschiebung von Verantwortung ist.
Ja, jetzt wird es mir deutlicher, wie ich da antworten könnte, ob ich da noch was Positives sehe. Es wird auch immer dunkler, dieses Wort Zuversicht, je länger ich darüber nachdenke, weil es doch irgendwie, man versucht sich Mut zu machen in einer ausweglosen Situation und dann ist das einzig Positive, dass man auf den Trick reinfällt. Aber wenn ich den Trick kenne, dann falle ich ja nicht mehr drauf rein. Vielleicht bin ich dann sogar noch viel eher in der Lage, die Sache so zu nehmen, wie sie ist und damit fertig zu werden. Also fast könnte man sagen, der Umgang mit Zuversicht erfordert schon eine Menge Erfahrung.
Ja, also Camus als Existenzialist oder Kierkegaard, die würden vielleicht sagen, Zuversicht muss den Abgrund kennen, sonst ist sie billig. Und was die damit meinen, ist, dass Zuversicht, die eben nicht mit dem negativen Aspekt des Lebens konfrontiert wurde, oberflächlich bleiben, eine Phrase bleiben muss. Das ist dann nur ein Gefühl, das aus einer bequemen Position heraus geäußert wurde. Und besonders spannend finde ich, was Kierkegaard dazu gesagt hat oder geschrieben hat. Bei ihm entsteht Zuversicht als Ausdruck radikalen Vertrauens, trotz aller Zweifel. und ist damit ein existenzieller Akt, nicht weil alles gut wird, sondern gerade, obwohl es vielleicht nicht gut wird. Das wäre dann Zuversicht als Ausdruck des Trotzdem. Und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, die du gerade ausgeführt hast.
Ja, ja, das leuchtet mir sehr ein. Und dass du die Existenzialisten da erwähnst, das passt auch sehr gut in meinen Kram. Ist denn diese Zuversicht etwas, worauf man dann am Ende sich stützt, um es nicht zu benötigen?
Das weiß ich jetzt nicht.
Also die, ja, weil du das Spiel am Abgrund auch nennst. Wir haben ja so ein bisschen, die Leute, die auf diese Zuversicht reinfallen, die sind ja heute auch schnell bereit zu sagen, ja, ich vertraue dem Mann, der macht zwar jetzt mal einen riesen Börsencrash und so weiter, führt die Weltwirtschaft auf Null und unter Null herunter, aber das wird schon wieder, das wird gut. Mhm. Also da brauchst du ja eine ganze Menge Leute, die mitmachen.
Ja.
Also diese Formel, die jemand verwendet, als würde er freiwillig irgendwo mitmachen. Und wenn er die nicht mehr braucht, dann weiß er, warum er mitmacht.
Mhm. Ah, weißt du, was mir da einfällt? Wir haben doch mal über den sogenannten performativen Akt gesprochen.
Ja.
Wenn ich sage, ich taufe dich oder ich entschuldige mich, dann ist die Aussage identisch mit der Handlung. Und wenn ein Regierungschef sagt, die Wirtschaft wird sich erholen, obwohl alle Zeichen auf Krise stehen, ist das dann eigentlich ein performativer Akt der Zuversicht?
Oh ja, das klingt wie eine schöne Frage. Könnte ich mir so vorstellen. Denn jetzt taucht bei mir auch das Bild von so einem kleinen Bub auf, der in einer Gruppe im ganz dunklen Wald sich ein bisschen abgeseilt hat von der Gruppe und nun allein. Und dann möchte ich immer sagen, also nicht derjenige, der am lautesten pfeift, hat die wenigste Angst. Man macht sich dann selber, gibt sich selber das Gefühl, es sei nicht so schlimm. Mhm. Ja, gefällt mir gut.
Mhm. Du hast ja eben den Trump schon mal angesprochen und tatsächlich würde ich gerne darauf nochmal zurückkommen. Es gibt ja den sogenannten Consumer Confidence Index, CCI, und der misst das Vertrauen der Verbraucher in die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Wenn Menschen zuversichtlich sind, dann konsumieren sie mehr, das wiederum kurbelt das Wachstum an und sinkt das Vertrauen, dann wird gespart, Investitionen werden verschoben. Und Zuversicht könnte demnach auch so eine Art Frühindikator für eine wirtschaftliche Entwicklung sein, aber auch ein Verstärker. Also positive Erwartungen, die können wiederum Aufschwünge stützen. Negative Erwartungen können Rezessionen beschleunigen. In der Wirtschaft ist Zuversicht damit also kein vages Gefühl, sondern tatsächlich sogar ein strategischer Hebel, der sich direkt auf das Verhalten der Konsumenten auswirkt.
Toll. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch die schönste Antwort auf die Frage, was ist denn das Positive? Was ist das Gute daran, was man damit macht? Und dann sieht man auch zugleich, da gibt es irgendwo wohl einen Umschlagpunkt. Vielleicht kann man das dann Überzuversicht nennen. Also wenn das dann noch ein Stück weiter geht, und ich also sage, na, also ich bin jetzt ganz zuversichtlich, also ich bin zwar jetzt schon alt, aber ich bin zuversichtlich, dass ich unsterblich bin, hat ja jetzt schon ganz gut geklappt, ne? Da schlägt das dann in den Zynismus um. Und wer nun etwas überdeutlich Zuversicht verbreitet, der signalisiert den feinen Gemütern auch, es ist nötig, hier Zuversicht zu verbreiten. Also da ist die ständige Begleiterscheinung die Angst. Fast könnte man dann sagen, es ist eine Art Mikroaggression, indem sie die Angst dahinter mittransportiert.
Ja. Genau, da habe ich irgendwo gelesen den Begriff der toxischen Positivität, der mir ganz gut gefallen hat, der so in etwa meint, nur das Positive zu denken ist erlaubt und das Negative darf gar nicht gedacht werden, das muss ausgeblendet werden. Mhm. Und das erzeugt dann so eine Art kognitive Dissonanz, dass die Leute das Gefühl haben, der Anspruch, zuversichtlich zu sein und die reale Lage haben irgendwie verhältnismäßig wenig miteinander zu tun. Und dann kann so eine Aussage von so einem Trump oder von einem CEO dann tatsächlich kippen.
Ja. Und bis dahin, da muss man einfach sagen, zuversichtliche leben länger, sie haben mehr Freude. Und dann braucht man nur auf die zu deuten, die das nicht haben. Dann denkt sich jeder, oh, ich will denn zu den Zuversichtlichen gehören. Und was hältst du davon? Dann machen wir doch auch keine Kompromisse, oder?
Ja. Damit sind wir, Klaus ist ja derjenige, das wissen nicht alle, der immer auf die Uhr guckt und immer den Finger hebt, wenn wir mit unserer Zeit durch sind. Und er kündigt dann immer das Thema mit einer fulminanten Überleitung an. Vielen Dank, Ui. Klaus. Beim nächsten Mal reden wir also über den Kompromiss. Und der passt ja eigentlich ganz gut zu den Themen, die wir jetzt in den letzten 2 Minuten miteinander diskutiert haben.
Wunderbar, kompromisslos über den Kompromiss. Genau. Ich freue mich darauf, Irina.
Ich auch. Mach's gut.
Lass es dir auch gut gehen. Tschüss.
Tschüss.
Radiophilosophie ist ein Podcast von Professor Klaus-Jürgen Grün und Dr. Irina Kummert. Grafik Professor Gerd Sedelis.